30, der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
Hallo zusammen.
Hallo.
Hi.
Na, wie geht's euch?
Ich bin ein bisschen müde, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Ja.
Ja. Aber schon in Ordnung. Wir haben ja heute auch ein easy Thema vor.
Ja. Ein easy Thema. Ein bisschen Geld.
Ja. Ja. Wir haben uns was vorgenommen für diese heutige Folge, was wir uns schon lange vorgenommen haben, nämlich über Finanzen zu sprechen. Und ich weiß, dass das ein totales Schwarzbrot-Thema ist und dass ihr, wenn ihr jetzt gerade diese Folge angemacht habt, euch denkt, oh mein Gott, gar keinen Bock drauf. Aber ich verspreche, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir uns vielleicht so ein bisschen dafür begeistern können, uns um dieses Thema zu kümmern. Weil es ist ja jetzt ein neues Jahr und wir brauchen neue Vorsätze und wir können uns für dieses Jahr mal vornehmen, uns endlich um unsere Finanzen zu kümmern, jetzt wo wir in den 30ern sind oder Ende der 20er und auf die 30er zugehen. Denn wir auch, unter anderem wir drei, haben festgestellt, wir wissen einfach zu wenig darüber, wie wir uns denn jetzt am besten mit 30 aufstellen. Also, wie viel müssen wir eigentlich sparen? Welche Fehler können passieren? Und wo sollte unser Geld eigentlich gerade so liegen? Was sollten wir damit machen? Und über all diese Fragen sprechen wir heute. Wir erzählen so ein bisschen von unseren Erfahrungen. Wir teilen Zahlen aus der Community. Und wir haben eine Expertin eingeladen, und zwar die Vorreiterin des Themas Finanzen für Frauen, Natascha Wegelin, die ihr vielleicht als Madame Moneypenny kennt. Und wir haben ihr Fragen geschickt und die hat sie uns beantwortet. Und das ist, glaube ich, nochmal ein sehr, sehr großer Mehrwert für diese Folge.
So, und ich möchte ganz kurz sagen, diese Folge steht offenbar unter einem sehr guten Stern, weswegen alle, die zu Ende hören sollten, denn neben mir krabbelt gerade ein Marienkäfer, der es hier irgendwie im Winter reingeschafft hat. Also das ist ja wohl ein Zeichen.
Oh, das ist echt ein Zeichen. Ja.
Okay. Absolut. Also Glückskäfer für die Finanzen, das ist klasse. Bevor wir jetzt starten und uns in diese harten Thematiken hier begeben, habe ich gedacht, wir fangen vielleicht erstmal mit einer kleinen Introfrage an, die ihr auch hier als Zuhörerinnen gut beantworten könnt. Und zwar, welcher Finanztyp seid ihr eigentlich? Und ich habe 4 Kategorien gemacht und bin gespannt, welcher ihr euch zuordnen würdet. Mhm. Kategorie 1, ich lese sie alle vor und dann könnt ihr danach sagen, okay? Mhm.
Ja.
Kategorie 1, der Sparfuchs. Kategorie 2, Angst, zu wenig Geld zu haben. Kategorie 3, Geld ist nur Papier. Und Kategorie 4, chronisch pleite.
Gibt es da auch Überschneidungen zwischen diesen Typen oder
Och,
muss man.
Christina.
Okay, Claire, findest du es einfach? Dann fang du an.
Ja, ich hatte dieselbe Frage im Kopf, weil so. Ich schwank auch Alter. Zwischen zweien. Also, ja. Ich würde sagen, ich habe, tendenziell habe ich Angst, zu wenig zu haben. Zu viel. Mhm. Zu wenig, nicht zu viel.
Zu viel. Gott, das wäre so schön. Das ist eine große Sorge von mir in meinem Leben. Einfach, dass ich zu viel Geld habe. Was soll ich damit tun?
Ja.
Schön wär's.
Nee, ich glaube, ganz, ganz tief in meinem Inneren ist das eine verankerte Angst.
Mhm. Okay.
Und bei euch?
Also, ich schwanke zwischen 1 und 3, weil ich habe schon manchmal, ja, das könnte man jetzt denken, ist widersprüchlich, aber ich erläutere das kurz, wie ich auch meine Kalendersprüche erläutere, weil der Sparfuchs, der ist manchmal schon in mir drin, dass ich dann so, wenn wir irgendwie mittags oder so mal was essen holen, dass ich mir dann denke, nee, das bin ich jetzt eigentlich nicht bereit für Mittagessen zu bezahlen. Mhm. Und da, also der kommt immer mal wieder durch, der Sparfuchs, und gleichzeitig habe ich aber auch eine eher entspannte Einstellung zu Geld insofern, und deshalb der Punkt 3, Geld ist doch nur Papier, dass ich mir denke, wenn mein Geld jetzt nicht mehr reicht, dann passe ich meinen Lebensstandard halt entsprechend an. Dann ziehen wir in eine kleinere Wohnung und so, das wäre für mich jetzt nicht so schlimm. Und deshalb schwanke ich zwischen diesen beiden Typen.
Oh, das kann ich sehr gut verstehen, weil ich kenne das Gefühl, dass man sich so denkt, boah, 12 Euro für ein Mittagessen gebe ich jetzt aber nicht aus, wenn ich es auch für 9 haben könnte. Mhm. Aber die 300 Euro mehr für einen Flug ist jetzt scheißegal. Also auf dem Level bewege ich mich manchmal. Deshalb kenne ich auch deine beiden. Und bei dir, Katrin?
Also ihr seid so ein bisschen Team Girl Math, kann man auch sagen. Irrationales Verhältnis zu Geld. Okay, ich bin definitiv Typ Angst, zu wenig Geld zu haben. Mhm. Also da kann ich mich sehr gut zuordnen. Also wirklich, ich habe so irrationale Ängste, was mein Konto angeht. Wenn ich so unter eine bestimmte Marke falle, dann denke ich so, scheiße, ich habe kein Geld mehr. Also wenn da nur noch so 500 Euro drauf sind, dann denke ich so, oh mein Gott, ich bin pleite. So. Ich habe noch nie mein Konto überzogen. Ich bin der absolute Angsthase, was Geld angeht.
Krass.
Ja, so krass hätte mir nicht.
Hätte ich gar nicht. Also ich meine, ich kenne dich, deshalb weiß ich, dass das für dich ein Thema ist. Aber wenn man dich sonst so kennt, dann würde man das gar nicht unbedingt denken, weil du entscheidest ja Sachen sonst auch so sehr schnell, bist da sehr rational und hältst dich mit, also bist eher so der Typ, nee, darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken.
Ja, voll.
Aber bei dem Thema ist das anders, okay.
Ja, bei dem Thema, und das ist ganz lustig, weil zum Beispiel ich bin halt, also würde ich jetzt wirklich von mir sagen, ich bin gar nicht geizig oder so. Ich bin eigentlich total auch, also ich würde auch sagen großzügig. Also ich würde auch immer so jemanden einladen oder ein teureres Geschenk kaufen, wenn ich das cool finde oder so. Also ich bin gar nicht so ein Sparfuchs-Geizhals-Typ, aber ich habe halt immer so im Kopf, okay, passt das noch? Und nur dann mache ich das auch. Mhm. Also ich bin schon sehr umsichtig mit Geld, so kann man es vielleicht sagen.
Okay. Umsichtig, ja.
Ja. Wie ist das denn bei euch? Wer kümmert sich bei euch ums Geld? Also gibt es jemanden, der euch zum Beispiel hilft oder macht ihr das alles alleine? Wie seid ihr da aufgestellt?
Also ich mache das alles alleine. Ich bin jetzt ja auch nicht in einer Beziehung. Von daher gibt es jetzt auch nicht diese Option, dass irgendwie sich ein Partner mit mir darum kümmern würde.
Ja, aber so deine Mama vielleicht oder Freunde oder sowas.
Nee, ich mache das schon alleine. Also ja, war aber auch immer so. Also auch in meinen Beziehungen früher war das immer mein Thema.
Ja. Also das ist wirklich ein Thema für mich, vor dem ich extrem viel Respekt habe und deshalb auch Angst habe, wenn ich selber was recherchiert habe, ob das stimmt. Deshalb bin ich so der Typ, dass ich immer eher noch zu Beratern laufe.
Und ach, ich habe von.
Ja. Also mittlerweile ist das ein bisschen weniger, aber zum Beispiel auch am Anfang meines Joblebens, da hatte ich auch einen Berater, mit dem ich so ganz viele Pläne gemacht habe, auch Altersvorsorge und Co. Und fühle mich damit auch total gut. Also natürlich ist das immer so eine Sache und es gibt bestimmt auch Shady-Berater, aber meine Mama hat mich da auch eng begleitet, weil die ist auch so voll in dem Thema drin. Und da hatte ich also immer Hilfe. Ich habe mich da schon selber drum gekümmert. Ich war auch immer in diese Prozesse involviert. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand über mein Geld bestimmt und ich weiß da gar nichts drüber, aber dass ich einfach immer so eine große Wissensbasis brauche und mir da selber nicht so ganz vertraue, wenn nur ich das recherchiere. Aber mittlerweile so in unserem, ich bin ja auch in einer Beziehung, ist es eher so, dass wir zusammen entscheiden, was wir mit Geld machen, wofür wir Geld ausgeben, wie viel Geld wir sparen wollen, aber dass so das Anlegen zum Beispiel, also so auch technisch, was ist der beste ETF und Co., das macht Moritz. Also damit habe ich eher wenig zu tun, aber wir besprechen schon zusammen, welchen ETF nehmen wir und so, aber er recherchiert das alles, er brieft mich und dann entscheiden wir zusammen.
Okay. Wie ist das bei euch, Katrin?
Also, ich bin ein bisschen so ein Frauenklischee bei diesem Thema. Weil, also ich finde dieses Thema so langweilig, ne? Sich mit so ETFs, wenn ich mich da einlesen muss, ich finde das so schrecklich langweilig. Und ich muss sagen, mein Mann, der ist halt so, der findet das halt richtig interessant. Also der macht das in seiner Freizeit als Hobby, sich in so Sachen einzulesen. Und das ist natürlich ein Traumszenario, weil der kann mir einfach sagen, was so wichtig ist und mir da so Hilfestellung geben. Deswegen würde ich sagen, er ist schon so verantwortlich für unsere Finanzen als Paar. Und ich habe aber natürlich auch, also wir haben quasi ein 3-Konten-Modell. Und ich bin für meine, also ich habe auch quasi eigenes Geld, was ich selber anlege, aber da hilft er mir halt auch, in was irgendwie, sinnvoll wäre und wo man rein investieren könnte und so.
Er ist dein Berater.
Er ist quasi mein Berater.
Der kostenlose Berater.
Ja, das ist klasse.
So weit voneinander weg. Ja. Nee. Schön, vielleicht kann ich den auch mal buchen.
Ja, ehrlich gesagt würde ich dir das empfehlen, weil das ist ein sehr guter Service.
Toll. Kostenlos vielleicht.
Ja, das wäre gut.
Werbung.
Boah, ich freue mich so sehr. Morgen kommt meine HelloFresh-Box und ich habe mir wahnsinnig leckere Gerichte für diese Woche ausgesucht.
Oh, okay, erzähl, welche Gerichte gibt's diese Woche?
Bei uns gibt's diese Woche Enchiladas mit rauchiger Tomatensauce, Linguine al Limone mit grünem Spargel und Moritz hat sich den veganen Crispy Schickimicki-Burger ausgesucht, den mit Ofenkartoffeln.
Boah, das klingt nach einer so guten Auswahl. Ich glaube, tatsächlich, da lasse ich mich mal inspirieren von dir, weil die Linguine, die könnten eine gute Abwechslung zur Pasta Burrata sein.
Definitiv. Ich liebe es einfach, dass ich mich nicht ums Einkaufen kümmern muss und weiß, dass einfach alle Zutaten in den richtigen Mengen dabei sind. So wird einfach nichts verschwendet und ich kann mich auch in stressigen Arbeitsphasen darauf verlassen, dass ich mittags alles zu Hause habe, um ein schnelles und vor allem leckeres Mittagessen zuzubereiten.
Eure HelloFresh-Boxen könnt ihr ganz flexibel im Abo bestellen, euch den Wochentag für die Lieferung einfach aussuchen und jederzeit pausieren oder das Abo ändern, wenn ihr zum Beispiel mal im Urlaub seid oder eine Portion mehr braucht, wenn eure Cousine oder eure beste Freundin zum Beispiel mal zu Besuch kommt.
Ihr könnt auch auf eure nächste Mittagspause richtig sparen mit dem Code 30, alles groß geschrieben und mit Doppel-S. In Deutschland könnt ihr bis zu 120 Euro sparen, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz sogar bis zu 140 Schweizer Franken. Und das Beste ist, der Code ist sowohl für neue als auch für ehemalige Kunden gültig.
Alle Infos haben wir euch natürlich wie immer in die Shownotes gepackt und denkt an unseren Code 30.
Gut. Gut, also Finanzen haben wir geklärt, ist irgendwie so ein bisschen so ein Thema, womit man sich nicht so leicht tut. Und Finanzen hat ja auch so zwei Aspekte. Also es gibt ja einmal Finanzthema, so was ist kurzfristig, also kurzfristig im Sinne von in den nächsten 5 Jahren, gibt es irgendwas, worauf wir sparen wollen, gibt es irgendwas, womit wir uns akut beschäftigen sozusagen. Und langfristig sparen, sowas wie Altersvorsorge. Mhm. Das Wort, das über uns allen schwebt wie eine dunkle Wolke. Deswegen würde ich sagen, wir sprechen erstmal über Punkt 1. Das ist so ein bisschen einfacher. Gibt es irgendwas, worauf ihr gerade spart?
Ich bin tatsächlich gar nicht so ein Spartyp. Also ich habe einfach wenig Dinge, die ich unbedingt haben will und wo ich dann sagen würde, okay, darauf spare ich jetzt, also an materiellen Dingen, ne? Das habe ich wirklich eher weniger. Ich denke dann immer so, ja, okay, habe ich kein Geld für, kaufe ich mir halt nicht. Also das löst mir keine Emotionen aus, das kann ich dann einfach wegstreichen. Bei mir sind es eher so immaterielle Dinge und das hatte ich auch schon ein paar Mal erzählt, so das Thema Elternzeit, dass das tatsächlich ist, was ist, worauf wir in der Vergangenheit gespart haben, also dass wir überbrücken können, wenn ich nicht arbeite, weil Moritz ja noch studiert und mein Gehalt dann quasi in der Zeit wegfällt, in der wir uns beide ums Kind kümmern. Und das ist was, worauf wir aktiv gespart haben. Das ist vielleicht ist auch kein Geheimnis, aber wir würden gerne noch ein Kind haben irgendwann. Und das ist natürlich dann immer was Langfristiges, was wir sofort auch nach der Geburt von Romy im Kopf haben, hatten, dass wir dafür dann auch wieder sparen für dieses potenziell nächste Kind.
Ja, ich bin irgendwie, da würde ich mich anschließen, Christina, auch gar nicht so krass der Spartyp. Also ich habe irgendwie gedacht so, ich gebe eigentlich jeden Monat ziemlich gleich viel Geld aus und ich lege auch immer gleich viel Geld jeden Monat zurück, aber mir wird es auch niemals in den Sinn kommen, von dem Geld mir jetzt noch irgendwelche anderen Luxussachen zu kaufen, weil es gibt dann irgendwelche großen Sachen, da denke ich mir so, ach ja, wäre schon cool, wenn ich mir die kaufen könnte, aber kann ich nicht, weil dafür habe ich kein Geld, aber deshalb spare ich auch darauf nicht. Also es ist dann gar nicht so in meinem Kopf drin. Die einzige Sache, die ich mache, ist so, weil ich halt immer regelmäßig Geld zurücklege jeden Monat, dann habe ich halt natürlich ein Konto, auf dem ist Geld angespart und aber nicht für irgendeinen bestimmten Grund, sondern für mich ist das eher dann so, dass ich daran gehe, wenn ich zum Beispiel auf Reisen gehe. Ja. Das ist was, wo ich so aktiv Geld für auch wirklich ausgebe und dann auch so sage, okay, ich gönne mir jetzt irgendwie den Flug, wo ich nicht 6-mal umsteigen muss, sondern ich gönne mir jetzt den Direktflug dahin und dann bin ich zum Beispiel auch bereit, keine Ahnung, 200 Euro mehr auszuzahlen und das mache ich dann mit diesem gesparten Geld.
Ja, das kann ich total verstehen, das mache ich auch. Also wir legen auch jeden Monat was zur Seite und ich sehe das auch gar nicht so in meinen Konten, dass dieses Geld dann irgendwo ist. Wenn ich das dann in Situationen brauche, dann ist das eher der Urlaub, weil ich mir dann denke, ach cool, dann hat man jetzt schon mal dieses Puffer und dann kann ich das irgendwie davon nehmen und daran kann ich ja dann auch ablesen, wie üppig sozusagen kann der Urlaub werden. Ich meine, wir machen, ihr wisst es alle, sehr überschaubar immer auf der gleichen Insel, auch Formentera. Da ist es alles sehr abgesteckt, aber auch da kann man natürlich 2-3 Mal mehr essen gehen oder halt nicht, ne?
Ja, das voll.
Hast du denn was, Katrin, worauf du so konkret sparst?
Also tatsächlich auch auf die Elternzeit. Wir legen auch dafür gerade Geld zurück, um das einfach überbrücken zu können, dass wir eben auch beide eine Pause machen können bei der Arbeit und so und das trotzdem alles reicht. In der Vergangenheit habe ich aber zum Beispiel auch viel auf so Reisen gespart. Also ich habe zum Beispiel nach dem Studium habe ich eine lange Reise gemacht und dann habe ich dafür wirklich aktiv jeden Monat Geld zurückgelegt auf ein anderes Konto, um dann einen bestimmten Betrag zu erreichen, den ich für diese Reise brauche. Da hatte ich auch ein ganz konkretes Sparziel, was ich sozusagen erreichen muss, damit ich die Reise machen kann.
Ah, krass. Das hatte ich irgendwie noch nie. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann ist es irgendwie ja auch Reisen bei mir. Aber ich habe auch schon ganz klar im Kopf, dass Teile von dem, was ich jeden Monat zurücklege, wirklich Sparen für mein Alter ist. Also auch wenn das tatsächlich so dieses unsexy Thema ist, aber das ist bei mir ganz, ganz präsent im Kopf. Und ich habe zum Beispiel so ein Auto, was relativ schrottig ist, aber es fährt und das würde mir niemals in den Sinn kommen, jetzt auf ein neues Auto zu sparen, das besser ist, sondern ich würde das Geld immer lieber für mein Alter dann zurücklegen oder um eine geile Reise zu machen.
Ja. Ja, das stimmt. Das fällt mir jetzt gerade auch an. Dieses Konto, worauf dann jeden Monat was eingeht, das ist dann am Ende auch das, was man oder was wir benutzen, um das zum Beispiel auch wieder in irgendeiner Form für Altersvorsorge anzulegen, zu verwenden, wie auch immer.
Ja, Ich habe so zwei Sparkonten. Ein Sparkonto für so Akutes. Und Akutes ist Reisen und Reparaturen und Probleme lösen. Ich komme nicht durch den TÜV und muss, weiß ich nicht, x Euro bezahlen, damit mein Auto wieder fährt. Und das andere ist wirklich was, das würde ich nicht anrühren, außer es ist wirklich, die Hütte brennt. Aber da muss schon ganz, ganz viel passieren.
Ja, das haben wir auch.
Ja,
genau. Weil sonst, ich finde, also klar, sonst verliert man so den Überblick. Natürlich, wenn man irgendwie 3, 4 Sparkonten hat, dann kann man auch den Überblick verlieren. Aber ich glaube, da muss einfach jede ihr System finden, wie man da gut klarkommt. Aber mich würde das auch eher, wenn ich nur ein Sparkonto hätte, würde ich, glaube ich, auch aus dem Blick verlieren, dass ich dieses Geld langfristig brauche und nicht neue Waschmaschine, was halt so anfällt im Haushalt.
Total. Ich habe auch vielleicht noch einen letzten Punkt dazu. Ich habe auch immer auf einem Sparkonto, also auf einem Konto, wo ich direkt drankomme, auch immer Geld, mit dem ich 3 Monate auf jeden Fall leben könnte, wenn ich keinen einzigen Cent mehr verdienen würde.
Das
ist jetzt nicht in ETFs angelegt, weil das Geld für mein Alter ist in ETFs angelegt und nicht auf meinem Sparkonto. Das könnte ich halt jetzt morgen hier Cash mir holen.
Ich glaube, vielleicht an der Stelle nochmal ein kurzer Disclaimer oder eine kurze Einordnung, warum wir alle 3 ein Konto haben, wo Gehälter drauf liegen, die wir mal überbrücken könnten. Wir sind nämlich selbstständig und da ist es natürlich nochmal einfach wichtig, dass man da was in der Hinterhand hat, because man ist selbstständig.
Yes. Also ihr habt mir eine Brücke gebaut, die hätte ich mir nicht selber schöner bauen können. denn tatsächlich habe ich genau über dieses Thema auch mit Natascha geredet, über die Frage jetzt so mit 30, wie viel Geld sollte ich denn da so angespart haben? Wie viel Geld sollte ich so in der Hinterhand haben? Was sollte auf einem Sparkonto liegen? Und da hat sie mir diese Antwort geschickt.
Ich finde, 30 ist ja schon so ein bisschen die Schwelle zum Erwachsenwerden, zu jetzt mal irgendwie meinen Kram auf die Kette kriegen und so, mich um Versicherung, Finanzen und so weiter mal zu kümmern. Und ich würde sagen, ein guter Richtwert, eine gute Schwelle ist, dass man mit 30, da haben ja viele auch schon vielleicht ein paar Jahre gearbeitet, einen Notgroschen beiseite gelegt hat. Ja, mal so die absolute finanzielle Sicherheit, so die Bank, wenn irgendwas kaputt geht, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto oder wenn ich meinen Job verliere oder so, dass ich und alle finanziell abhängigen Personen von mir, Kinder und so weiter, mindestens mal 3 Monate versorgt sind. Ja, also man sagt so 3 Nettogehälter sollten mal auf dem Tagesgeldkonto idealerweise liegen, als absoluten Notgroschen. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Ziel, was, denke ich, mit 30, mit Anfang 30 für viele durchaus realistisch und erreichbar ist. Und dann kann man von da auf nämlich aufsatteln, weil dieser Grundstock, den zu haben, ist auf jeden Fall die Voraussetzung, dann wirklich zu sagen, okay, alles, was darüber hinaus jetzt reinkommt, man arbeitet ja weiter, dann kommt ja immer mehr Geld rein, das investiere ich dann jetzt wirklich für andere Sparziele und vor allem für meine Altersvorsorge, um meine Rentenlücke zu schließen. Dafür soll dieser Notgroschen, der absolute Grundstock, definitiv stehen, wenn man sich mit risikobehafteten Anlagen wie zum Beispiel Aktien und ETFs beschäftigt.
Boah. Ihr macht das, was die Expertin sagt. Das ist doch schon mal ein Traum.
Ey, das beruhigt mich gerade wirklich total. Weil diese Frage, wie viel müsste ich eigentlich gespart haben mit 30, das ist dann tatsächlich eine, die ich mir immer mal wieder gestellt habe, aber wen soll ich fragen? Also, keine Ahnung. Ja. Ne? Und ich dachte, weil das geht ja auch von bis, also wir haben ja Bekannte, zum Beispiel Katrin, du hast ein Haus, dann denke ich mir manchmal auch so, okay, müsste ich eigentlich auch schon oder so weit hinsichtlich Altersvorsorge sein, dass man in so eine Richtung zum Beispiel denkt. Mhm. Aber das finde ich jetzt gerade beruhigend. Und ich glaube übrigens auch, dass die gesagt hat, 30 ist die Schwelle zum Erwachsenwerden.
Ja, wirklich. Aber es ist auch sehr beruhigend, finde ich, dass es ja auch für jeden einen anderen Wert gibt. Weil ich finde, man hat manchmal so das Gefühl, wir müssten alle gleich viel gespart haben. Mhm. Und während sie sagt, 3 Nettogehälter oder 3-mal zumindest das, was man im Monat so braucht, um leben zu können, überleben zu können und die Menschen, für die man verantwortlich ist, dann heißt das ja auch eine Person, die zum Beispiel höhere Ausgaben im Monat hat, die hat natürlich mehr als eine Person, die vielleicht in der WG wohnt und eine günstigere Miete hat und so. Also das finde ich auch nochmal beruhigend, dass es nicht eine Summe gibt, die wir alle brauchen.
Ja, total. Ja, voll. Auf jeden Fall. Und aber trotzdem wichtig, weil du vorhin so gesagt hattest, Christina, wir sind selbstständig, deswegen brauchen wir 3 Nettogehälter. Ich glaube, das gilt für alle. Also das ist auf jeden Fall was jeder so haben sollte, also zumindest auch laut Natascha, und dann eben darauf aufbauen kann. Diese Frage, wie viel hat man beiseite gelegt, das ist ja was uns auch bewegt, ne? Und das hast du ja auch gerade gesagt, Christina, so man weiß es einfach nicht irgendwie. Man ist so, manche haben das, manche haben das, irgendwie komisch. Und wir haben ja bei unserem Live-Event gefragt und im Publikum gefragt, wie viel haben die Menschen schon beiseite gelegt, auf der hohen Kante? Und ich dachte, ich erzähle die Zahlen einfach nochmal, weil es ist echt eine sehr große Spanne, muss man sagen. Mhm. Also es fängt an bei nichts. Und auch oft tatsächlich kam, es ging alles fürs Eigenheim drauf. I can relate. Und dann kommt so das Mittelfeld. Es fängt an bei 1 bis 2 Gehälter. Die allermeisten haben geschrieben zwischen 10.000 und 30.000 Euro. Das ist so die Mitte, würde ich sagen. Dann gab es einige zwischen 40.000 und 80.000 Euro und einige wenige, ich würde jetzt mal sagen, wirklich so, lass es 15, 20 Leute sein, die geschrieben haben, 100.000 Euro oder mehr. Mhm. Also zum Beispiel auch hat eine Person geschrieben, ja, ich habe 300.000 Euro, weil ich Geld geerbt habe. Also die Spanne ist einfach wahnsinnig groß. Was sind so eure Gefühle, wenn ihr so Zahlen hört?
Macht irgendwie nicht so viel mit mir, weil ich weiß halt auch nicht, in welchen Lebenssituationen die sind, wie alt die sind, ob die mit Partnergehalt, wie auch immer rechnen. Also ich glaube, das ist einfach sehr schwer vergleichbar. Aber wie gesagt, ich hatte schon immer so im Kopf, wie viel muss man haben mit 30? Aber es macht mir jetzt keinen Stress, wenn jemand sagt, er hat 300.000 Euro, muss ich sagen. Da denke ich mir so, schön für dich.
Aber ich habe das Gefühl, dass so dieses Mittelfeld zwischen 10.000 und 30.000 auch was ist, wo ich so in meinem Umfeld relaten kann. Mhm. Also nicht, dass ich so oft mit Leuten darüber rede, aber so, wenn ich mal mit Menschen darüber spreche, habe ich das Gefühl, das ist so was viele Leute so fürs Alter zurückgelegt haben an Geld, an das sie auch nicht rangehen.
Mhm. Ja, das ist total lustig, weil ich habe gerade so gesagt, kann ich auch mit relaten, aber ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt nicht.
Nee?
Gar nicht, nein. Ich habe, glaube ich, mit niemandem aus meinem Umfeld mal darüber gesprochen. Kann ich auch mal tun.
Ja, das ist wirklich nochmal was anderes. Also ich finde, über Gehalt sprechen ist schon so mehr angekommen irgendwie, zumindest in unserem Umfeld. Vielleicht auch, weil wir es provozieren und die Menschen einfach fragen, was sie so verdienen. Aber Vermögen ist einfach echt nochmal was anderes. Ne? Das ist was so sehr, sehr privat gehalten wird.
Das stimmt.
Wobei ich in meinem Umfeld viele Leute habe, die sehr offen darüber reden. Weil die sagen dann zum Beispiel so, ich habe Geld geerbt und da habe ich nichts für getan. Und deshalb erzähle ich natürlich offen darüber, also im engeren Freundeskreis, weil es irgendwie dann auch klar ist, wenn Leute sich zum Beispiel eine Immobilie gekauft haben in der Großstadt und man weiß ja dann, da steckt irgendwo noch Familiengeld drin und da gibt es ja dann auch keine Missgunst. Das ist einfach nur ein Fakt. Und dann wird das bei uns zumindest in meinem Freundinnenkreis auch sehr offen besprochen.
Genau, und dann ist man auch wieder beim Thema Vergleichbarkeit. Du kannst dich halt nicht mit jemandem vergleichen, der hunderte tausend Euro geerbt hat, ne? Also ist halt auch so krass, wenn man dann selber das Gefühl hat, oh mein Gott, die Person hat irgendwie 300.000 Euro schon gespart, wie soll ich das jemals schaffen? Aber vielleicht hat die Person das halt auch geschafft, weil sie geerbt hat oder so, ne? Das weiß man eben nicht.
Es ist ja jetzt schon ein paar Mal ein Wort gefallen, das vielleicht ein Gefühl in euch auslöst, und zwar das Wort Altersvorsorge.
Love it.
Welches Gefühl löst das aus, wenn ihr das hört?
Angst.
Ich habe das auch erst Stress.
Ja, ich habe das auch, also ich habe da ganz viele Gefühle zu und die sind alle nicht positiv, weil ich mir so denke, es ist was, das wird ja, wir werden ja alle, außer wir sterben jung, hoffen wir alle nicht, wird das ja passieren. Und mir, ich habe ganz viele Fragezeichen und ganz viel Unwohlsein in mir, weil ich weiß, ich bin dafür selbst verantwortlich,
ja,
weil ich nicht aufgefangen werde in irgendeinem Sicherheitsnetz, weil die Rente, die ich kriege, nicht reichen wird.
Ja, ja, genau, und das finde ich ist auch, also Altersvorsorge, klar, ist das so ein total unsexy Wort und ich habe auch so, es ist jetzt nicht das Thema Nummer eins, was ich gerne abends nach der Arbeit auf der Couch noch machen würde in meiner Freizeit, aber es sind eher wirklich so die Sorgen, die überwiegen, weil das ja auch medial sehr präsent ist. Wie ist das irgendwie, also Rente, von der gesetzlichen Rente wird man nicht leben können und gleichzeitig, also ist das bei mir halt persönlich so, dass ich relativ wenig Wissen darüber auch so durch Schule, durch Studium und Co. mitbekommen habe. Und natürlich ist es meine Pflicht, mich darüber zu informieren. Aber es ist schon, finde ich krass, so diese Eigenverantwortung, die man in dem Bereich hat, empfinde ich manchmal als so krass hoch, wenn man selber überhaupt keinen Bezug zu solchen Themen hat. Oder? Versteht ihr? Also wenn man jetzt irgendwie was mit Finanzen studiert und generell so ein Typ dafür ist, dann würde einem das ja vielleicht leichter fallen. Aber ich finde, das ist echt ein hartes Thema, wenn man sich das komplett alleine erarbeiten muss.
Auf jeden Fall.
Oh ja, total.
Ich finde auch, also es ist echt krass, das löst halt so dieses krasse, ungute Gefühl aus und trotzdem habe ich auch persönlich so wenig Bock, damit mich zu beschäftigen, weil ich auch so viel Angst habe, was falsch zu machen und das irgendwie auch so unglaublich komplex finde. Und deswegen habe ich Natascha einfach mal gefragt, was ist denn der häufigste Fehler beim Thema Geld sparen? Und die Antwort wird uns wahrscheinlich nicht so glücklich machen, aber wir hören es uns trotzdem an.
Okay.
Der häufigste Fehler beim Thema Geldsparen und Altersvorsorge ist, keinen Plan zu haben. Ja, das ist so ein bisschen Planlosigkeit, Aktionismus. Da habe ich jetzt ein Plakat gesehen und da gibt es jetzt so eine App und die lade ich mir jetzt runter und dann investiere ich halt mal in irgendwie was, so als ob so Spielgeld wäre oder so. Und das birgt einfach sehr, sehr große Risiken. Vor allem, also das größte Risiko sozusagen ist auch mit das Schlimmste, weil man es nicht wieder rückgängig machen kann. Und das ist es, die Zahlen nicht zu kennen. Du investierst 50 Euro in meinetwegen einen ETF-Sparplan pro Monat und denkst, es reicht. Und dann bist du 67 und sitzt da und denkst so, Mist, hätte ich doch vielleicht mal nachgerechnet, anstatt einfach nur so, ja, 50 Euro ist halt das, was ich habe und dann mache ich das jetzt mal. Weil dann sitzt du nicht mit 67 und merkst halt, dass die Kohle vorne und hinten nicht reicht. Für niemanden reichen 50 Euro im Monat. Auch nicht 25 Euro. Mit 100 ist wahrscheinlich auch schon knapp, ja. Kommt ein bisschen drauf an, was da noch so an Vermögen gibt, was so die Vorarbeit ist. Aber für niemanden reichen für die Altersvorsorge 25 Euro pro Monat. Damit kann man anfangen. Man muss aber wissen, wo man sich hinsteigern muss, damit es am Ende des Tages rauskommt. Also zusammengefasst, der größte Fehler, den ich sehe, ist, dass die Menschen sich nicht genug Gedanken machen, dass sie nicht das Wissen haben, was es nun mal einfach braucht beim Thema Geldanlage, um das vernünftig, nachhaltig und sicher aufzusetzen. Der Anfangspunkt ist nicht irgendeine App, der Anfangspunkt ist auch nicht irgendein ETF, welchen ich da aussuche. Das ist bei uns im Programm, ist die Auswahl des ETFs Schritt 7 von 7. So, und nicht Schritt 1 von 7. Und Schritt 7 von 7 bedeutet, da kommen noch 6 sehr, sehr wichtige davor. So, und die Schritte musst du einfach gehen, wenn du es vernünftig machen willst.
Das finde ich so krass und das fasst das einfach so perfekt zusammen. Also auch wie ich fühle, ne? Als ich aus der Schule rausgegangen bin im Studium, da war es ja immer so, leg mal zur Seite, was du kannst, das ist schon mal gut.
Ja.
Und auf diesem Kenntnisstand war ich halt vor lange, ne? Leg einfach das zur Seite, was du kannst. Toll, wenn es mal mehr ist, irgendwie auch mal ein paar hundert Euro. Aber dieser weitere Schritt, ne, dass man das jetzt wirklich mit einer Altersvorsorge verknüpft, das ist halt, finde ich, echt so eine krasse Wissenslücke, wie sie ja auch sagt, und so eine Verantwortung, die bei jedem Einzelnen liegt, die aber auch so total schwer zu erfüllen ist. Gott sei Dank, und das muss man ja wirklich sagen, gibt es mittlerweile Natascha und viele andere tolle Frauen und andere Anbieter und Männer, die das im Internet einfach auch sehr gut erklären. Also durch Social Media haben wir ja mittlerweile einen ganz anderen Zugang oder haben sehr viele Menschen, die breite Masse hat einen ganz anderen Zugang zu solchen Themen, als das früher war, wo man immer dachte, okay, ich muss zu einem Bankberater gehen, um mir das erklären zu lassen. Ne? Und darüber bin ich auch viel mehr mit diesem Thema konfrontiert, als ich das wäre, hätte ich Social Media nicht, weil dann würde, also so passiert es mir ja, dass ich in meinem Feed gespült kriege, kümmere dich um deine Altersvorsorge. Und wo hätte ich denn früher Berührungspunkt damit gehabt?
Ja.
Beim Bankberater.
Das ist echt so, ne? Ich habe auch, als ich das erste Mal so präsent hatte, das Thema, das ist jetzt so, das war 2018, vor 5 Jahren, da habe ich auch so ganz klassisch angefangen, ne? Und mir so, weil ich genau diese Fragen hatte, habe ich mir so ein Buch gekauft, das von Natascha tatsächlich, und habe das gelesen, habe mir alle Podcast-Folgen angehört und habe dann angefangen, auf so ganz vielen Internetseiten und bei YouTube mir Sachen anzugucken und mir zu überlegen, wie geht das eigentlich? Weil es ist einfach auch Arbeit. Ich habe mir so Wochenenden dafür so wie so einen Job geblockt, so in meinem Kalender.
Workshop.
Ja, wirklich so bei mir selbst. Und dann war ich so, heute beschäftigst du dich 5 Stunden damit, was du in was investierst und wann und wie viel du brauchst und so. Aber es ist so, und ich bin immer noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich habe es komplett verstanden.
Ja, voll. Ich finde auch, das ist so krass, dass man selber so die Verantwortung dafür trägt und das aber, dass halt einem auch keiner abnehmen kann. Ja. Weil Natascha zum Beispiel auch sagt so, boah, ein Bankberater ist ehrlich gesagt keine gute Alternative, weil du musst halt Wissen haben, um überhaupt zu wissen, in was du deine Kohle steckst. Ja. Also auch wenn dir jemand anders dann am Ende das Geld anlegt, musst du ja wissen, was du da tust, ne? Und das ist halt so krass wichtig und gleichzeitig irgendwie so anstrengend und herausfordernd.
Ja, und sie hat ja auch gesagt, so, dass wo du es anlegst, ist der eine Punkt, aber zu wissen, wie viel man überhaupt braucht, das ist der andere. Und das ist auch tatsächlich was, was wir, ich glaube, vor 2 Jahren gemacht haben. Also wie gesagt, Moritz ist ja voll der Zahlenmensch, der liebt Excel, der kann viele Dinge, die ich einfach auch nicht kann. So klar könnte ich mir die beibringen, aber warum sollte ich nicht Moritz als Wissensquelle nutzen? Geht ja auch um unser gemeinsames Geld. Und da hat er auch mal eine Aufstellung gemacht mit so einer crazy Excel-Tabelle, die er dann sich auch erarbeitet hat mit den einschlägigen Anbietern, Wissensanbietern, die es in dem Bereich gibt, wie viel Geld wir brauchen, wenn wir in Rente sind pro Monat. Und das war einfach für uns voll gut, so eine ganz konkrete Zahl zu haben und dann auch zu wissen, wie viel müssen wir denn jetzt pro Monat jetzt schon zurücklegen und auch anlegen oder wie auch immer jedenfalls das Geld in Altersvorsorge investieren, damit wir mit 67, mit 85, mit 90 da sitzen und irgendwie noch ein ganz nettes Leben haben.
Ja. Da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal genauer zum Thema Rentenlücke. Vielleicht vorab einmal ganz kurz die Frage oder beziehungsweise noch eine erschreckende Zahl, die Natascha noch genannt hat, die ich gerne nochmal erzählen möchte. Ich habe sie hat sich nämlich so ein bisschen bei mir eingebrannt. Also wenn man jetzt um die 3.000 Euro im Monat verdient, ne? Was ja schon ein gutes Gehalt ist, genau.
Netto.
Was ja schon wirklich ein sehr gutes Gehalt ist, dann hat man am Ende des Arbeitslebens weniger als 1.000 Euro Rente.
Das ist
noch nicht inflationsbereinigt.
Gesetzliche
Rente, ja. Also, das ist nicht mal ein Drittel, ne? Und das ist halt ohne, dass man in Elternzeit geht, dass man in Teilzeit geht, dass man länger raus ist, das muss man jeden Monat verdienen, um das zu haben. Und das, finde ich, ist nochmal so eine sehr eindrückliche Zahl, um zu verstehen, das ist halt wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Ich weiß nicht, habt ihr in letzter Zeit mal so einen Rentenbescheid bekommen? Was stand da drauf?
Ja, wenig.
Wenig.
90 Euro im Monat.
Oh nee, bei mir sind es 224.
Was? Bei mir ist die aktuelle Mindestrente, jetzt, die ich garantiert bekomme, aber wenn ich aufhöre, jetzt zu zahlen quasi. Also wenn es jetzt immer so weitergeht mit dem, was ich einzahle, dann sind es 90 Euro.
Mir sind bei mir 224.
Boah. Tja, das ist abgefahren.
Da kann ich mir aber 3 Kaffee mehr leisten.
Da kann ich bei dir einziehen im Alter.
Ja, gut. Also, aber wir müssen natürlich dazu sagen, wir sind ja selbstständig. Das heißt, für uns sind auch private Rentenmodelle sowieso fast wichtiger als gesetzliche Rentenmodelle. Und so oder so, es gibt ein Problem. Und wir haben gerade auch schon festgestellt, die Rentenlücke ist das, was wir tatsächlich wissen müssen, um wissen zu müssen, wie viel ich im Monat für die Altersvorsorge sparen muss. Und Natascha hat tatsächlich auch genau das nochmal erklärt.
Der erste Schritt ist eben, meine Rentenlücke auszurechnen. Und wenn ich das dann weiß, wie groß diese Rentenlücke ist, ja, dann weiß ich nämlich eben auch, okay, ja, wie viel Vermögen muss ich denn aufgebaut haben in den nächsten 35, 37 Jahren, wie viel auch immer. Und dann errechnet man daraus, okay, das heißt, ich muss im Hier und Jetzt so und so viel sparen und investieren, Ausrufezeichen, damit das Geld mehr wird, um dann im Alter diese Rentenlücke mit meinem eigenen Vermögen schließen zu können.
Genau. Und sie hat mir nochmal vorgerechnet, dass wenn man mit 67 in Rente gehen will und man will dann mit 1 Million Euro in Rente gehen, um die restlichen, sagen wir mal, 30 Jahre seines Lebens oder 25 Jahre seines Lebens finanzieren zu können, dann muss man ab jetzt ungefähr 1000 Euro im Monat beiseite legen und investieren.
Ja, das ist so krank viel. Das ist so krass.
Also, Christina, du hast gerade schon gesagt, ihr habt eure Rentenlücke ausgerechnet. Und ich weiß von Claire, dass du das auch gemacht hast, dass du ausgerechnet hast, wie viel du brauchst sozusagen, wenn du in Rente gehst. Vielleicht könnt ihr beide mal erzählen, also bei euch hat es Moritz gemacht, aber vielleicht kennst du den Weg trotzdem. Wie seid ihr genau vorgegangen? Also wie kann man das machen? Wie kommt man zu dieser Zahl? Weil das ist ja, oh, ich finde das so wahnsinnig schwer vorstellbar.
Ja, also ich war jetzt nicht bei jedem einzelnen Schritt dabei, aber wir haben uns überlegt, wir haben uns wirklich so ausgemalt, in welcher Situation können wir uns jetzt vorstellen, mit 67 zu sein. Das ist natürlich spekulativ, ne? Weil weiß ich nicht. Aber wie hätte ich es gerne mit 67? So, dann haben wir ein Traumszenario gemacht und ein Mindestszenario und haben darauf dann auch anhand der jetzigen Preise, zum Beispiel für Miete und Co., einfach errechnet, wie viel Geld brauchen wir im Monat, um diesen Lebensstandard dann zu haben, in einem Traumszenario, aber auch in einem Mindestszenario. Dann haben wir ausgerechnet, wie viel Geld haben wir denn durch zum Beispiel private Altersvorsorge, die wir jetzt schon gemacht haben, also so, es sind nicht Lebensversicherungen, sondern betriebliche Vorsorge, aber über solche Wege, ne? Wie viel haben wir da schon aufgebaut, vielleicht auch durch vorherige Vermögensaufbau und haben dann die Differenz genommen. Das Ganze hat Moritz dann inflationsbereinigt und dann hatten wir halt den Wert, wie viel wir für unsere, also ich glaube, wir haben auch bis 90 Jahre ungefähr gerechnet, wie viel wir dann in Summe brauchen und daraus hat sich dann relativ einfach auch ergeben, wie viel müssen wir denn jetzt pro Monat quasi sparen beziehungsweise anlegen oder in Altersvorsorge investieren.
Ja, das habe ich genauso gemacht. Also der Weg ist, glaube ich, immer ziemlich ähnlich. Du guckst, was hast du guckst, was brauchst du und du guckst, was ist die Differenz zwischen dem, was du bekommst, von dem, was du vorgesorgt hast, privat und gesetzlich und dem, was du brauchst. Und da gibt es auch so ganz, ganz viele Internetseiten, wo dann so zum Beispiel steht, was kostet halt sowas wie ein Pflegeheim? Also wir können ja, über solche Sachen sprechen. Also es ist ja gar nicht nur so in einem Alter, wo man dann denkt, so cool, ich würde jetzt gerne irgendwie mit 70 nochmal eine Reise machen, sondern was ist wirklich, also was sind nachher so faktisch die Dinge, die man dann vielleicht auch jetzt einfach schon weiß, wie teuer die sind. Und ich habe dann auch, da musste man einfach die Zeit noch nehmen. Also ich habe auf 25 Jahre gerechnet, also eine Rentendauer von 25 Jahren berechnet, weil ich dachte, ich gehe nicht so super früh in Rente, weil mir macht Arbeiten viel Spaß. Deshalb bin ich davon ausgegangen, wenn ich gesund bin, sind es dann 25 Jahre. Und bei mir kam da tatsächlich auch ein Wert raus, der über 1 Million lag.
Ja, ich habe also auch so einen hysterischen Lachanfall auf jeden Fall bekommen in unserem Traumszenario, was jetzt auch nicht, also wir haben jetzt nicht überlegt, wir würden gerne in einer Villa wohnen, ne? Ja. Sondern eigentlich nur unseren Lebensstandard, wie er jetzt ist, und der ist jetzt auch nicht übelst krass, aber den gerne halten. Das war quasi unser Traumszenario. Und da habe ich einen hysterischen Lachanfall bekommen, wenn man mal die Gesamtzahl sieht. Wie gesagt, auch inflationsbereinigt und so. Aber ja, da denkt man sich dann schon so, yo, wie sollen wir das schaffen? Krass. Und natürlich auch, also wie soll man das schaffen? Kann man das überhaupt schaffen, ehrlich gesagt auch?
Total. Also ich kann vielleicht auch mal eine konkrete Zahl nennen, um das so ein bisschen dem so Nummern zu geben. Also ich habe nämlich ausgerechnet, wenn ich diese ganzen gesetzlichen und betrieblichen Renten aufaddiert habe, dann bekomme ich am Ende meines Arbeitslebens ungefähr 1600 Euro Rente. Und ich brauche ja mehr als 1600 Euro, auf jeden Fall später, weil das ist halt einfach Fakt. So, das Leben wird ja auch teurer. Also ich mache mal jetzt ohne diese ganze Inflationsbereinigung. Ja, okay. Und dann wäre es aber so, dass wenn ich sage, ich gehe davon aus, dass ich Stand jetzt, also wirklich ohne Inflation, ungefähr so 3.500 Euro im Monat bräuchte, weil so teuer sind Pflegeheime, auch aktuell schon, wenn man ein gutes Pflegeheim hat oder vielleicht davon ausgeht, dass man auch noch andere Dinge noch unternehmen möchte, wenn man noch fit genug ist, dann reden wir halt davon, dass ich ungefähr 800 Euro im Monat jetzt zurücklegen müsste ab jetzt, bis ich in Rente gehe. Aber ich müsste die auch anlegen und nicht einfach noch mein Konto legen. Also mit Zinsen anlegen, damit ich dann auf einen Wert von ungefähr 1,3 Millionen Euro kommen würde, die ich dann für diese 25 Jahre bräuchte, um diese 3.500 Euro im Monat zu haben. Es sind, die Zahlen stimmen jetzt nicht ganz, weil da kommen noch Inflation rauf und runter, ne? Aber grob wären das diese 800 Euro im Monat.
Wahnsinn, ne?
Boah, ja, und das war tatsächlich ein Moment, in dem ich einfach dachte, schaffen wir niemals. Also 1, irgendwas Millionen Euro, ich weiß jetzt nicht genau, was war, ne? Aber da denkt man sich so, das ist einfach über 1 Million. How?
Also, ja, wenn man so tot gelacht.
Ja, man lacht sich einfach erstmal tot. Und dann denkt man sich so im nächsten Moment, okay, wir sollten anfangen zu sparen.
Voll. Ja.
Oh. Ja, und ich finde es auch so krass, weil als Natascha das so erzählt hat, in der Sprachnachricht, die sie geschickt hat, da hat sie ja so gesagt, so ja, wenn du dann mit 67 eine Million Euro hast, lalala, dachte ich so, ja, okay, aber es will ja nicht jeder eine Million Euro haben, ne? So, das ist ja auch so, keine Ahnung, voll die hohe Summe, keine Ahnung. Aber die ist nicht so hoch.
Du brauchst die.
Genau. Du brauchst die. Das ist halt wirklich abgefahren, ne? Aber selbst wenn du ein Pflegeheim oder so brauchst, ne, du musst es halt irgendwie bezahlen.
Genau, also das, ja, du kannst es, das du brauchst es vielleicht auch nicht unbedingt, je nachdem, wenn du zum Beispiel auch in einem Mehrgenerationenhaus wohnst, deine Kinder dich um dich kümmern und so weiter. Aber das war, also bei uns, ich weiß das nicht, damit plane ich nicht. Ich plane wirklich mit einem Pflegeheim, dass ich auf mich gestellt bin, auf andere Personen angewiesen bin, habe aus der Situation herausgerechnet, dass ich halt in einer Großstadt lebe und das mit 67 gerne auch noch tun würde. Wäre vielleicht auch anders, wenn ich ländlich wohnen würde. Weiß man aber auch nicht, wie sich das alles entwickelt.
Ja, total.
Und dann ist man schnell bei solchen Zahlen.
Und ich finde das auch krass, weil, also, wir gehen ja davon aus, dass wir ab jetzt diese Summe immer sparen können. Und jetzt ist ja aber auch so eine krasse Zeit, um überhaupt zu sparen, weil, also einerseits Thema Häuser, ne, es haben ja auch wirklich viele auch aus der Community geschrieben, so, ja, ich habe ein Haus gekauft, ich bin jetzt blank, so, ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie 800 oder 1000 Euro im Monat beiseite legen, wie soll das gehen? Aber natürlich auch das ganz große Thema Kinder, ne, man arbeitet weniger, man hat höhere Kosten nochmal, ne, und also das ist ja auch so, dass es jetzt diese Phase, um jetzt zu sparen, ist halt irgendwie abgefahren, dass man das tun soll. Und wenn man jetzt halt nicht so viel spart, dann heißt das ja, dass man im Laufe des Lebens noch mehr sparen muss. Also dann sind es ja irgendwann 1500 Euro im Monat oder 2000 im Monat.
Ja,
und wie soll man 2000 Euro im Monat sparen? Also I don't know.
Ja, also wobei Haus ist ja auch schon eine Geldanlage fürs Alter, ne? Also wenn du dann, bei uns ist zum Beispiel ja auch die Miete mit einberechnet und wenn alles gut läuft und man sein Haus dann auch irgendwann abbezahlt hat, dann ist das ja auch ein großer Batzen, der dann erstmal wegfällt, ne? Aber ich finde auch so, also das ist bei uns ja auch total so, seitdem wir auch irgendwie Romy haben und natürlich gibt es auch staatliche Leistungen und gerade am Anfang habe ich das Gefühl, wenn man jetzt auch so ein bisschen, da kommt mal ein kleiner Sparfuchs raus, ja, vielleicht auch auf dem Flohmarkt Sachen kauft, dass das jetzt auch keine horrenden Summen sind, die man dem Kind kostet. Das wird natürlich, je älter das Kind wird, auch anders, so, das ist mir auch bewusst. Aber dass es jetzt natürlich so im Moment schon nicht möglich ist, 1000 Euro im Monat wegzulegen.
Nee, also, auch keine 800 Euro.
Und also, ich frage mich aber wirklich, wann kommt man denn mal an den Punkt, dass das wirklich
ist? Ja, das frage ich mich auch. Und das ist halt so krass. Und nochmal zum Thema Haus. Also klar, wenn man es irgendwann abbezahlt hat, ja, aber die Kosten hören ja nicht auf. Also ein Haus kostet ja trotzdem auch die ganze Zeit Geld, ne? Du musst ja trotzdem Gebühren bezahlen, Steuern bezahlen. Also es ist ja nicht so, als wäre dann ein Haus for free oder da drin zu leben for free, ne? Und also ja, es ist schon irgendwo auch eine Anlage, aber es ist halt vor allem für viele auch erstmal Schulden. Also,
ja, aber schon halt auch Sicherheit, ne? Also zu wissen, man kann das in einem Alter zum Beispiel auch verkaufen. Klar weiß man nicht, wie viel es dann auch wert ist, aber so.
Ob man Käufer findet, ne? Genau. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt gerade ein Haus hast und du willst das verkaufen und es ist eine Hochzinsphase und keiner zahlt dir halt den Preis, den du eigentlich brauchst, so, das ist halt auch, also es ist schon auch jetzt nicht gesetzt, dass man dann auf einmal ganz viel Geld hat, was einen absichert, ne?
Ja, aber zumindest mehr, als wenn man kein Haus hat. Das, glaube ich, kann man feststellen. Und ich finde das Krasse aber auch so, man denkt sich halt, ja, ich kann natürlich so viel es geht sparen jeden Monat, aber auch hat man da Bock drauf, weil jetzt ist man jung, jetzt kann man geile Sachen machen, jetzt will ich mit meinen Freunden essen gehen, so, das ist schon auch in meinem Kopf, dann denke ich mir so, ja, und was ist denn, wenn ich mit 60 sterbe und dann habe ich jetzt umsonst gespart? Also ich weiß, das sollte man nicht
genau,
so.
Es ist halt voll, es ist auch keine Frage mehr des Wollens leider, ne?
Ja,
sondern
genau.
Wenn du dich darauf committest, ich möchte dieses Sparziel erreichen. Ich möchte im Monat, wenn ich 68 bin und in Rente gehe, das haben, dann muss ich das jetzt halt machen.
Voll.
Und klar bedeutet das dann leider, dass man jetzt im Alltag, wo man vielleicht noch flexibler ist, Reisen macht, whatever, wofür man gerne Geld ausgeben will, dass das dann manchmal nicht geht. Und ich finde, das ist dann halt, aber ich, also mir geht das so, seitdem ich weiß, wie viel ich brauche, mache ich Ausgaben auch nicht mehr so willkürlich, sondern wäge viel krasser ab. Brauche ich das jetzt wirklich? Und es wäre jetzt nice to have. Und ich bin ja auch ein Mensch, der total gerne im Moment lebt, ne? Also ich, mir fällt das auch schwer, dann zu sagen, will ich nicht. Aber seitdem ich das wirklich weiß, dass ich es eigentlich muss, dass ich eigentlich dieses Geld sparen muss, fällt es mir manchmal schon leichter, nein zu sagen. Auch wenn ich natürlich weiterhin auch Geld ausgebe, weil ich denke, nee, das finde ich aber jetzt toll. Und wie du sagst, Claire, vielleicht lebe ich ja auch gar nicht bis zum Rentenalter.
Ja, das ist ein großer Zwiespalt.
Ja, sehr. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist ja auch, für ganz viele ist Sparen ja auch gar nicht möglich.
Total.
Weil es einfach nicht einfach kein Geld übrig bleibt. Also so zum Beispiel bei Alleinerziehenden oder Personen, die einfach sehr wenig verdienen, da reicht es irgendwie gerade, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und ich habe tatsächlich Natascha auch mal gefragt, was man denn dann machen kann, wenn man an diesem Punkt steht.
Es gibt nur diese zwei Stellschrauben. Die Einnahmenseite zu optimieren und die Ausgabenseite zu optimieren, sodass dann am Ende, was eben als Sparsumme unterm Strich dann steht, um das halt zu maximieren. Und wenn ich sage, aktuell habe ich Einnahmen von 1.000 Euro und ich gebe aber auch genau 1.000 Euro aus pro Monat und vielleicht schon ein bisschen mehr und da ist nichts mehr zu sparen, kann man, glaube ich, bei ganz, ganz vielen nochmal ein bisschen challengen, dann bleibt mir ja nur, ja, dann habe ich die Ausgaben ja schon optimiert, hier ist kein Spielraum mehr, dann bleibt mir nur die Einnahmen zu erhöhen. Und natürlich schlagen da viele die Hände über den Kopf und sagen, ja, wie viele Jobs soll ich denn noch annehmen, ja. Das ist dann ja sozusagen eine unlösbares, eine Sackgasse sozusagen an der Stelle. Wenn an beiden Stellschrauben nichts zu machen ist, dann ist die Situation dann leider so, wie sie ist. Also was ich da trotzdem immer noch empfehlen kann, ist in den Austausch zu gehen, sich vielleicht Beratung zu holen, sei es jetzt eine Schuldnerberatung oder sei es Familienberatung oder was auch immer, ja. Da in den Austausch zu gehen, sich nicht sozial zu isolieren, mit anderen drüber zu sprechen, wie die das machen. Vielleicht gibt's da doch noch eine Idee. Und ja, trotzdem versuchen, irgendwie dran zu bleiben und zu schauen, dass man sozusagen das Beste dann aus der Situation noch rausholt.
Das ist keine so richtig befriedigende Antwort. Ich habe allerdings auch nicht mit einer gerechnet, weil was soll man machen, ne? Also wenn am Ende irgendwie kein Geld übrig bleibt, und man auch nicht noch mehr arbeiten kann, also dann hat man einfach keine Option. Was sie gesagt hat, ist ja, dass man das bei vielen noch challengen kann, dass man die Ausgaben nicht noch minimieren kann. Und damit hat sie gemeint, dass man zum Beispiel nochmal sich wirklich anguckt, habe ich alle Versicherungen optimiert, kann ich noch irgendwas kündigen, gibt es noch irgendwelche Sachen, wo Kosten runtergehen oder wo ich Geld ausgebe für Sachen, dass ich noch irgendwie ändern kann. Aber ja, wenn man das alles gemacht hat und am Ende an dem Punkt ist, dass man sagt, nee, boah, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich noch weniger Geld ausgeben soll, dann ist es halt irgendwie so, ne?
Ja, voll.
Werbung.
Leute, ich freue mich so sehr, wenn es dieses Jahr endlich wieder nach vor mir geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun.
Ich bin schon auch ein bisschen neidisch, dass es für dich nach vor mir geht. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal mit dir da war und ich liebe das ja sowieso, also neue Länder, neue Kulturen und neue Sprachen zu entdecken. Ich würde aber sagen, dass gerade bei Sprachen noch wirklich Luft nach oben ist bei mir. Wenn wir nämlich morgens immer bei Raffalett, also im Café direkt am Strand, Cappuccino trinken gehen, dann bin ich die Einzige, die auf Englisch bestellt und nicht auf Spanisch.
Aber Claire, dann habe ich jetzt die perfekte Lösung für dich, wie du das für das nächste Mal änderst. Und zwar mit Bubble, der Sprachlern-App. Da kannst du für den nächsten Formi-Trip eine Runde Spanisch lernen. Und ich habe mir überlegt, ich will ein bisschen Schwedisch lernen für den nächsten Urlaub im Schwedenhaus von meinen Eltern. Der steht nämlich auch jetzt im Sommer an.
Das finde ich auch eine richtig, richtig gute Idee. Ihr könnt mit Bubble nämlich 14 verschiedene Sprachen lernen, direkt am Laptop oder über die Bubble-App auch unterwegs. Die Lerneinheiten sind 10 bis 15 Minuten lang und sind damit auch perfekt für den Weg zur Arbeit in der Mittagspause oder vielleicht auch kurz vor knapp auf dem Weg nach Formi am Flughafen noch.
Die Lerninhalte wurden von über 200 SprachexpertInnen zusammengestellt und das Coole ist, ihr lernt mit echten Dialogen, die ihr direkt im Alltag nutzen könnt. Und dank KI-gestützter Spracherkennungssoftware könnt ihr eure Aussprache verbessern. Claire, wir können dann zukünftig unseren Iced Coffee auf Formentera direkt auf Spanisch bestellen, weil ich sag mal so, bei mir wäre da auch noch Luft nach oben.
Okay, Challenge accepted. Ich finde aber, dass du, Katrin, dann im nächsten Schwedenurlaub auch auf Schwedisch Brötchen bestellen solltest. Also es ist eine kleine Improvement-Challenge für uns alle hier, würde ich sagen.
Okay, ist ein Deal. Wenn ihr euch auch für den nächsten Urlaub oder den nächsten Job vorbereiten wollt oder wie wir einfach Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, dann haben wir einen super coolen Deal für euch mit dem Code 30, also Englisch 30, THIRTY, alles groß geschrieben, zahlt ihr beim Jahresabo für 6 Monate und bekommt weitere 6 Monate geschenkt. Das heißt, ein halbes Jahr zahlen, ein ganzes Jahr lernen.
Der Code ist bis zum 31.05. gültig. Das heißt, ihr könnt jetzt noch die wichtigsten Wörter und Sätze für euren Sommerurlaub lernen.
Alle Infos findet ihr auf bubble.com/audio. Das haben wir euch natürlich wie immer alles in die Shownotes gepackt. Und denkt beim Bestellen an unseren Code 30.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Und ich glaube auch, dass ganz viele Menschen, also ich weiß das so arg, weil ich auch aufgewachsen bin, natürlich mit einer Mama und zwei Schwestern und mit einer alleinerziehenden Mama, die von Sozialhilfe gelebt hat. Ich weiß sehr genau, was das bedeutet, wenn man nicht sparen kann und wenn man vor allem auch, wenn man spart, nicht auf das Alter spart, sondern man spart auf eine Winterjacke und man spart darauf, dass deine Kinder irgendwie Schuhe haben im Winter und nicht mit ihren zu kleinen Turnschuhen rumlaufen. Deshalb finde ich das voll wichtig, dass wir auch über das Große sprechen, aber halt auch nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die wirklich auch im Kleinen wirklich, wirklich finanzielle Sorgen haben.
Ja, ja, absolut. Klar, das ist nochmal ein ganz anderes Szenario.
Ja. Wie ist das denn bei deiner Mama, Claire? Weil, also das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass ihr sozusagen Kinder wart. Und du hast jetzt gerade schon erzählt, wie die Situation damals war. Hat sich für deine Mutter denn dann noch was geändert und konnte sie sozusagen dieses Thema Altersvorsorge noch anderweitig angehen?
Also es gab so zwei Sachen, die meine Mama gemacht hat und ich habe mit ihr im Vorfeld darüber gesprochen, weil ich das selber auch gar nicht so genau wusste in den ganzen Dimensionen. Aber ich habe sie auch gefragt, wie viel Geld konntest du zurücklegen damals? Das ist jetzt so 20 Jahre ungefähr her, also als ich so kurz vor 10 war. Und dann hat meine Mama gesagt tatsächlich, dass sie pro Kind pro Monat, das klingt jetzt so absurd wenig, aber dass sie pro Kind pro Monat 5 Euro gespart hat. Und das ist so eine Summe, da hat mir so richtig mein Herz wehgetan, weil ich habe so gedacht, boah, ey, 5 Euro gespart, ey, wie leichtfertig ich irgendwie mir einen Coffee to go hole für 4,50 Euro. Also klar sind irgendwie 5 Euro jetzt nicht mehr das, was die für früher waren. Aber die hat 5 Euro pro Person gespart, damit wir auf Klassenfahrt fahren konnten, also pro Monat. Und hat 25 Euro pro Monat gezahlt für so die Zukunft ihrer Kinder. Und das war dann sowas wie, wenn wir zum Studium ausziehen wollen oder wenn wir ein Auto brauchen oder so. Und da kam es dann am Ende schon dabei rum, dass ich glaube ich, am Ende hatte sie glaube ich 4.000 Euro für mich, weil es auch angelegt war und irgendwie 5.000 für meine kleine Schwester. Also das waren dann so das Startgeld für die Kinder, aber da geht es auch nicht um ihr Alter. Und tatsächlich hat meine Mama auch gesagt, so wenn sie über Sparen gesprochen hat, so wir hatten halt natürlich nur Klamotten von Aldi. Und meine Mama hat zum Beispiel auch gesagt, so sie hatte keine Hausratversicherung, weil das war zu teuer. Und das ist so dieses Thema Optimieren, wo es noch Optimierungsbedarf. So Mama hat so erzählt, sie hat Zeitungen zum Beispiel nur am Wochenende gekauft und nicht unter der Woche, hat also auch alle Abos gekündigt und so. Hat, also ich erinnere mich heute daran mit so einem guten Rückblick, dass wir zum Beispiel immer Pfannkuchen und Eintöpfe gegessen haben. Aber Mama meinte halt so, das war das günstigste Essen. Und Eier, Mehl und Milch haben einfach nicht so viel gekostet wie was anderes. Wir haben auch fast nie Fleisch gegessen, weil das halt zu teuer war. Also man kann da, glaube ich, schon sehr, sehr viel optimieren.
Ich finde dieses Wort optimieren, das ist halt in dem Zusammenhang ja auch, finde ich, fast falsch, ne? Weil das ist ja, also klar, ich verstehe schon, warum das optimieren heißt, wenn man dann Kosten spart, aber da sind wir ja jetzt an einem Level angekommen, wo das dramatisch auch ist, ne?
Ja, total. Also wirklich, wo es dann auch so, wo ich dann auch verstehe, dass jemand, der in so einer Situation auch heute noch ist, sich so denkt, lass mich in Ruhe mit deinen 800 Euro im Monat klären.
Ja, ja, total.
So,
ja,
weil das einfach, da geht es halt darum, habe ich genug Essen, ne?
Ja.
Auf dem Level redet man halt. Aber was dann tatsächlich passiert ist und deshalb, das ist so sehr zynisch, weil meine Mama hat mittlerweile 2 Wohnungen, die ihre Altersvorsorge sind. Also in einer lebt sie und die andere vermietet sie. Und tatsächlich aber ist es so, dass meine Mama auch ganz ehrlich gesagt hat, wenn mein Papa nicht gestorben wäre und sie keine Lebensversicherung bekommen hätte, hätte sie nicht das Grundkapital gehabt, um sich die Wohnung zu kaufen. Und das ist irgendwie auch was sehr unbefriedigend ist, weil ich wünschte, ich könnte jetzt eine schönere Geschichte erzählen, außer dass das irgendwie dazu geführt hat. Was sie aber auch gesagt hat, ist so, dass sie 50.000 Euro damals bekommen hat aus dieser Lebensversicherung und sie hat 3.000 Euro davon genommen, um Dinge zu reparieren und um einmal mit uns in Urlaub zu fahren.
Jahren. Und die restlichen 47.000 Euro hat sie angelegt. Und davon konnte sie dann die Wohnung kaufen. Und sie hat halt gesagt, dass der Impuls, auf einmal Geld zu haben und alles Geld auszugeben, ist das, wo sie widerstehen musste und wo sie sagen musste, so, nee, ich muss jetzt ganz, ganz vorsichtig haushalten mit dem, was ich habe, weil ich habe hier aus dieser traurigen Situation irgendwie ein Geschenk bekommen, was das ermöglicht, dass ich abgesichert bin und vielleicht sogar meine Kinder irgendwann.
Ja, krass. Also ich habe so unglaublichen Respekt vor deiner Mutter.
Wirklich. Ich auch.
Also ich denke das jedes Mal, wenn wir über diese Themen sprechen, weil, boah, was für eine Löwin, dass sie das so durchgeboxt hat einfach.
Aber wie viel Wahnsinn. Einem jetzt noch erst klar wird, ne? Was du auch ja. gerade meintest, Claire, dass du sagst, ich habe da nie so genau nachgefragt, weil jetzt halt erst dieses Thema bei einem selber ja so aufkommt und man total. Sich jetzt schon denkt, in einer Situation, in der es dir viel besser geht finanziell als deiner Mutter in dem Alter, die damals ja. schon in dem Alter auf jeden Fall zwei Kinder hatte, vielleicht auch schon drei.
Drei, ja.
Drei Kinder, genau. Einfach mal das als Anlass nehmen zu fragen, ne? Oder dass man auch hinterfragt, okay, wie hat das denn überhaupt bei meiner Mama geklappt? Also ja, das, ist schon, krass.
Aber ich finde es auch krass, dass sie, es spricht ja auch so krass für ihre Weitsicht, dass sie in dem Moment schon entschieden hat, das ist jetzt die Situation oder die Chance, um mich sozusagen long-term abzusichern. Das ist ja auch ein Weitblick, den man auch erstmal haben muss. Ne? Also das ist ja, ich glaube, wenn man so in so einer vor allem auch emotional unfassbar anstrengenden Situation so Geld vor sich hat, dass man dann auch so eine bewusste Entscheidung trifft, ist ja auch nicht selbstverständlich.
Ja,
total. Und ich glaube, das ist wieder, wenn man einen Bogen schlägt zu deiner allerersten Frage, zum Beispiel das, weshalb ich so eine ganz tiefe finanzielle Urangst habe, weil ich halt so weiß, wie es ist, wenn man halt kein Geld hat, um sich Winterschuhe gekauft zu bekommen oder wenn man halt nur Geld hat, zwei Gerichte zu kochen. Und ich weiß, dass ich nicht an dem Punkt bin und wahrscheinlich auch nie an den Punkt kommen werde. Und ich glaube, ich gebe mein Geld auch sehr entspannt aus, aber mit dem Wissen bin ich so, boah, krass, es ist kein Sicherheitsnetz da und ich will niemals wieder in dieser Situation oder ich will niemals in der Situation sein, in der ich als Kind war und auch nie wieder, dass meine Mutter jemals in dieser Situation sein muss. Deshalb habe ich auch so ein krasses Verantwortungsgefühl meiner Mutter zum Beispiel gegenüber.
Mhm. Ja, verstehe ich. Okay, kommen wir da
mal kurz wieder weg. Kurze Deepness hier noch.
Ja. Also wir haben jetzt auf jeden Fall eines gelernt, wir müssen uns irgendwie einen Plan machen.
Ja.
Das ist, glaube ich, schon mal ein Fazit, was wir ziehen können. Das heißt, im besten Fall sparen und investieren, wenn wir können. Aber jetzt ist ja auch die Frage, wie machen wir das denn jetzt ganz genau? Also ganz konkret, was heißt das jetzt? Liegt das Geld auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto? Wo ist euer Geld, wenn ich das mal so fragen darf?
Wo ist deins, Christel?
Verteilt.
Und auch.
Das habe ich tatsächlich sehr früh gelernt. Verteile dieses Geld. Und also wie gesagt, wir haben so verschiedene Wege, über die wir Altersvorsorge betreiben. Ich habe zum Beispiel eine halb betrieblich, halb private Rentenversicherung, will ich es jetzt mal nennen. Das ist halt noch so aus der Journalistenzeit entstanden, selbstständige Journalistenzeit. Das funktioniert so ein bisschen wie eine Lebensversicherung. Dann haben wir aber auch jetzt vor 2 Jahren, als wir diesen ganzen, quasi unsere Rentenlücke berechnet haben, haben wir das Geld, was wir bis zu diesem Zeitpunkt gespart haben. Und ich habe auch in der, so als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich einiges sparen können, weil ich einfach in einer kleinen Wohnung gewohnt habe und im Herzen eigentlich noch so Studentin war, aber halt auch schon Geld verdient habe. Und dieses Ersparte, auch das, was Moritz zum Beispiel hatte, das haben wir genommen und in ein ETF angelegt, mit dem wir uns auch so sehr lange auseinandergesetzt haben, der für uns wichtige Kriterien erfüllt hat und viele ausgeschlossen hat quasi dann auch. Und das ist wirklich was, wo das da eigentlich 40 Jahre liegen soll. Also was mindestens 15 Jahre da liegt. Und wenn es 40 da liegt, dann ist es total gut. Wenn man sich jetzt mal so long-term die Entwicklung anguckt, die man natürlich auch nicht komplett vorhersehen kann. Und dann haben wir aber auch noch ein Tagesgeldkonto und ein Festgeldkonto. Und das ist so ein bisschen das, was du, Claire, vorhin schon angesprochen hast, ne? So dass auf dem Tagesgeldkonto Geld liegt, wenn jetzt wirklich akut im Haushalt was kaputt geht, was ich einfach direkt ersetzen muss. Und auf dem Festgeldkonto liegt zum Beispiel das Geld oder sparen wir das Geld für die Elternzeit.
Mhm. Ja, das ist bei mir ganz ähnlich. Also ich habe auch das für meine Altersvorsorge in ETFs drin liegen, also verteilt auf verschiedene. Und ich glaube irgendwie so 5 oder so. Und da aber halt so verschiedene Abstufungen und thematisch verschiedene ETFs. Und in Aktien, aber in Aktien habe ich nicht so viel, weil da habe ich mal angefangen, als ich mich so angefangen habe, damit zu beschäftigen. Aber tatsächlich
kenne ich mich noch nicht genug damit aus, als dass ich da mein Geld reinschmeißen wollen würde und es dann potenziell verbrenne, weil so viel Spielgeld habe ich nicht. Also ich habe gar kein Spielgeld. Und ich habe auch ein bisschen vor so 4 Jahren oder so in Krypto investiert auch. Boah, das ist so ein ganz unsympathischer Satz.
Yeah.
Aber auch das, ich fand es tatsächlich gar nicht so unspannend, wie du es die ganze Zeit meintest, Katrin, weil wenn man sich einmal damit beschäftigt, dann wird es auch wirklich ein spannenderes Thema. Und da habe ich auch ein bisschen was rein investiert, einfach um zu gucken, wie so die ganzen Dynamiken funktionieren. Aber Aktien und Krypto ist für mich eher so lernen und ausprobieren. Und ETFs ist das, wo mein Hauptgeld für später liegt. Und Tagesgeldkonto ist das Geld, wo ich ran muss, wenn irgendwas ist. Also Reparaturen und Reisen. Und bei dir? Hast du auch eine Aufteilung?
Ein Sparsystem.
ja, also ist, glaube ich, selbes Prinzip. Ich habe auch ein Tagesgeldkonto mit diesem Notgroschen, wie Natascha ihn nennt. Mhm. Ich habe ETFs, ich habe auch Aktien. Und wir haben auch als Paar nochmal einen separaten ETF-Sparplan, beziehungsweise ich habe quasi ein privates Portfolio oder Depot und dann haben wir noch ein gemeinsames Depot. Und dass wir quasi von unserem, also weil wir monatlich quasi Geld gemeinsam auf ein Konto einzahlen, von dem wir dann so den Haushalt schmeißen. Und von diesem Geld geht tatsächlich auch immer Geld in ein Sparmodell. Also das heißt, ich spare quasi für mich, aber wir sparen auch als Paar. Und ich habe eine Immobilie, also sitze ich ja drin. Die ist allerdings jetzt im Moment vor allem Schulden und sonst nichts. Genau, und das war's, glaube ich. Also, ja, und halt ein Girokonto, ne?
Ja, ja.
Also so, ich meine, das haben wir, glaube ich, alle, das ist so für den
Alltag. Wo das Gehalt einläuft und von wo aus es dann verteilt wird auf die anderen
Sparkonten. Genau. Ja, vielleicht, weil es jetzt so oft gefallen ist, dieses Wort ETFs. Das gab es ja so einen großen Hype drum, ne? Du hast das selber gesagt, 2018. Ich glaube, wir haben dieses Buch von Natascha auch gleichzeitig gekauft und gelesen und damals auch viel darüber gesprochen. Und es gibt aber ja mittlerweile super viel Auswahl. Es gibt Apps, es gibt Influencer, die einem sagen, was man alles benutzen soll. Und wenn man mal ehrlich ist, man verliert auch so ein bisschen den Überblick, was man irgendwie machen soll.
Vielleicht Überinformation, was ich eben noch gelobt habe.
Ja, vielleicht. Also ich bin dann immer super froh, dass ich so meinen privat-persönlichen Finanzberater hier zu Hause habe, aber das ist ja auch nicht bei jedem so. Ist einfach, ja, wie gesagt, wahnsinnig viel Glück. Jedenfalls habe ich dann gedacht, gut, da frage ich doch mal Natascha, weil die ist ja auch Expertin und vielleicht gibt die uns einen Tipp. Wie geht man vor, den richtigen ETF zu finden? Also gibt es da so einen Hack für?
Erstmal gibt es verschiedene Kriterien, die so ein ETF erfüllen sollte. Die sind auch ein bisschen individuell. Ja, wenn du sagst, Nachhaltigkeit ist mir total wichtig, dann fallen natürlich viele schon raus. Dann geht es darum, einen ETF zu finden, der relativ kostengünstig ist, aber dennoch sehr, sehr breit gestreut. Und dann gibt es noch so 2, 3 andere Kriterien, die dann Sinn ergeben, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat und sich so den Grundstock an Wissen aufgebaut hat. Und das wäre auch mein Appell an der Stelle. Es geht nicht darum, den richtigen ETF zu finden. Es geht darum, eine Strategie aufzubauen. Es geht darum, die Rentenlücke auszurechnen. Es geht vor allem darum, Fehler zu vermeiden, zu wissen, was man auf gar keinen Fall tun sollte. Zum Beispiel in einer Krise, ja, zum Beispiel in einer Hochphase, zum Beispiel, wenn irgendeine Wirtschaftszeitung XY irgendwas schreibt. Darum geht es, ja. Also der ETF an sich, was hinten rauspurzelt, ist eigentlich nicht so der superkritische, sondern das ist eine ganz logische Konsequenz der Vorarbeit, die ich halt leiste, eben genau mit den Schritten, die ich gerade genannt habe.
Okay.
Bisschen unbefriedigend, die Antwort. Ich dachte, wir kriegen jetzt so eine Checkliste mit so 3 Punkten, aber wenn ich ehrlich bin und nochmal darüber nachdenke, was wir jetzt so in der letzten Stunde besprochen haben, dann macht das auch total Sinn.
Ja,
was
ihr voll. Sagt. Voll.
Also ich glaube, das ist tatsächlich so, also wenn ihr ein Learning hier heute mitnehmt, die ihr zuhört, dann ist es, man muss sich damit beschäftigen und man muss sich einfach da reindenken und reinlesen. Und es hilft nicht, wenn wir jetzt einfach random 25 Euro im Monat in irgendeinen ETF stecken, von dem wir nicht wissen, was eigentlich dabei rumkommt, sondern es muss ein Plan sein.
Und ich finde es schon auch ein bisschen empowering, seine Finanzen selbst im Griff zu haben. Also ja, ich finde es nicht alles nur schlimm. Ich finde, sobald man sich einmal damit beschäftigt hat und man ist so, oh mein Gott, ich habe für den Moment alles getan, was ich tun kann mit dem Geld, was ich vielleicht habe, um es zurückzulegen, ist das doch ein hammergutes Gefühl, weil man sich danach auch erstmal eine Weile nicht mehr damit beschäftigen muss.
Das total. Stimmt. Und ich sag euch was, ich hatte letztens so ein krasses Erlebnis, weil also ich bin auch ehrlich gesagt nicht so gut darin, das jetzt so im Blick zu behalten. Also so diese dieses Depot. Aber letztens habe ich da mal reingeguckt und dann habe ich so gesehen, dass ich, also da sieht man ja immer so, wie viel man quasi reingesteckt hat und wie viel das Depot dann wert ist. Mhm. Und die Differenz waren 2000 Euro. Also ach, ich habe quasi 2000 Euro verdient.
Ja, schau an.
Ohne irgendwas dafür getan zu haben.
Mhm, dann das hoffen ist doch, wir mal, dass der Aufwärtstrend bleibt.
Also, aber überleg doch mal, wie viel Geld das ist. Das ist ein Urlaub.
Das ist krass.
Ja, ne? Voll. Aber es ist ja auch nur der Stand jetzt. Wenn du nächstes Jahr reinguckst, kann es sein, dass es vielleicht anders erstmal ist. Aber jetzt von
oder es sind 5000.
Oder es sind 5000. Du weißt nicht genau. Aber jetzt fühlt sich das erstmal gut an. Das finde ich auch. Dass man sieht, es war die richtige Entscheidung, sich damit auseinanderzusetzen und einfach mal anzufangen.
Ja, und wenn man wirklich langfristig denkt, dann wird es ja immer mehr.
Ja, ja, genau. Deshalb, deswegen, das ist ja das Ziel.
Genau, das ist
und
das
alles,
Ziel.
Alles, was auf unserem Konto liegt, wird ja auch einfach gerade weniger. Also dementsprechend ist es ja wirklich jetzt auch 11:45.
Ja, also wirklich, auch wenn ihr, die ihr jetzt zuhört, also es müssen ja nicht 30.000 Euro sein, ne? Aber selbst wenn ihr ein bisschen was extra auf dem Girokonto habt, die Inflation frisst es auf.
Ja, wirklich.
Das ist nicht nur eine Floskel, sondern es ist wirklich so. Also es ist jetzt eine sehr, sehr gute Chance. Es ist ein neues Jahr. Wir fangen jetzt mit diesem Thema an. Wir machen das hier als Empowering Group in unserer 30-Community. Und wenn ihr euch Hilfe dabei wünscht, also ich glaube, Claire und ich können es beide empfehlen. Das Buch von Natascha ist wirklich tatsächlich ein sehr guter Startpunkt, um sich mit diesem Thema einmal auseinanderzusetzen. Auch ihr Instagram-Kanal ist sehr gut. Den verlinke ich nochmal hier in den Shownotes. Ihr könnt euch auch mal einen Podcast anhören. Also bei Natascha gibt es wirklich sehr, sehr viele Infos, die dafür super sind.
Yes, absolut.
So, das war der Appell zum Schluss. Ich würde vorschlagen, wir enden aber trotzdem, wenn du einen hast, mit einem Kalenderspruch.
Ja, aber ich ende mit einem ganz klassischen Sprichwort zu diesem Thema.
Ja.
Kennt es, nämlich spare in der Zeit, dann hast du in der Not und lass uns Not doch einfach durch Alter ersetzen.
Das kenne ich gar nicht.
Kenne ich auch nicht.
Hä? What?
Ist das bekannt?
Ja, ich, also das wurde mir immer gepredigt.
Kannst du bitte nochmal sagen?
Ja, spare in der Zeit, dann hast du in der Not.
Spare.
Habe ich noch nie in meinem Leben
gehört.
Wow, okay, dann habe ich euch jetzt ja richtig Wissen beschert hier.
Ja,
ich hätte gedacht, du sagst, Geld wächst nicht auf Bäumen oder sowas.
Ach so, nee, leider nicht. Aber nee, spare in der Zeit, dann hast du in der Not, / im Alter.
Alles klar.
Finde ich gut, neu gelernt, vielen Dank.
Schön.
Sehr gerne.
Dann, was ist ein Gefühl?
Schön. Ja, irgendwie, also das Geldthema bleibt einfach eins, wo ich immer so eine Restunsicherheit habe, aber ich bin auch froh, dass wir es jetzt nochmal besprochen haben. Genau. Und jetzt auch nach dem, was Natascha gesagt hat, finde ich, hat man so ein bisschen auch einen konkreteren Plan, beziehungsweise ich ein gutes Gefühl, dass ich mich in den letzten Jahren zusammen mit Moritz da einfach dran gemacht habe und langfristig weiß, in welche Richtung es gehen sollte. Inwiefern das jetzt gerade realistisch ist zu sparen, steht auf einem anderen Blatt, aber ich weiß auf jeden Fall, was ich theoretisch machen müsste.
Ja, gut. Ich bin auch sehr empowered von der Folge. Ich gucke jetzt gleich mal kurz in mein Depot und
ja,
dann fange ich an zu lachen oder zu weinen. Bin ich noch unsicher. Aber
ja. Gucken, ob schon 1 Million Euro da ist.
Oh, zumindest bin ich auf jeden Fall motiviert, mich jetzt auch nochmal damit zu beschäftigen, obwohl ich es ja schon getan habe, aber noch mehr tiefer
Ja.
Danke, Katja. Ja.
Gerne. Dann würde ich sagen, wir starten in diesen Tag oder beenden ihn oder was auch immer ihr gerade tut, wenn ihr diese Folge hört und hören uns nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Tschüss.
Yeah.